Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Mittwoch, dem 1. Oktober. Das beschäftigt uns heute. In der Nacht auf heute hat die Global Sumud Flotilla die Hochrisikozone erreicht. Gestern Nachmittag konnten wir noch mit der Bernerin Tabea Zaug sprechen. Sie segelt auf der Aurora mit.
Nachdem wir südlich von Kreta noch einmal Anker gelegen hatten, sind wir jetzt absolut im Endspurt, um unsere Mission zu erfüllen.
Außerdem KünstlerInnen in Japan. Sie seien mutiger im Umgang mit KI.
We just explore as a tool or also as a collaborator.
Man entdecke künstliche Intelligenz als Werkzeug und als Mitarbeiterin in der Kunst, so Saiko Ehara. Ab morgen sind ihre Werke in Bern zu sehen. Und schließlich KünstlerInnen in Indonesien. Sie waren vor gut einem Monat dabei bei den Protesten in der indonesischen Hauptstadt Jakarta.
I only know like later in that night that a person had died and some other people already, you know.
Das Ausmaß der Ausschreitungen war ihr zu diesem Zeitpunkt noch nicht bewusst, sagt Gisela Swaragita. Erst später erfuhr sie, dass eine Person bei den Protesten gestorben sei. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Noah Piu.
Rabe Info.
Soweit der Überblick über die heutige Sendung. Wir kommen zuerst zu den Nachrichten des Tages und blicken nach Gaza. Reporter ohne Grenzen, RSF, legt dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag neue Beweise für Kriegsverbrechen der israelischen Armee gegen Medienschaffende in Gaza vor. Die Details hat Ursi Grimm.
Es ist bereits die fünfte Klage von RSF seit Oktober 2023. Seit Beginn der israelischen Offensive in Gaza seien gemäß der Dokumentation von RSF mindestens 210 JournalistInnen getötet worden. Bei 56 von ihnen hat RSF berechtigte Gründe zur Annahme, dass sie aufgrund ihrer journalistischen Tätigkeit gezielt von der israelischen Armee angegriffen wurden. Israelische Angriffe richteten sich auch gegen die Wohnhäuser von Medienschaffenden, wodurch deren Angehörige ebenfalls getötet wurden. Israel greife gemäß RSF auch gezielt Orte an, von denen bekannt sei, dass dort Medienschaffende verkehren, wie Restaurants und Cafés, die Internetverbindung bieten, sowie Zelte und Spitäler. Weitere JournalistInnen wurden durch Doppelschläge getötet. Dabei erfolgt unmittelbar nach einem ersten Angriff ein weiterer mit der Absicht, Rettungskräfte und JournalistInnen zu treffen, die nach dem ersten Angriff an den Ort eilen, um ihre Arbeit zu tun.
Der US-amerikanische Präsident Donald Trump gibt der Hamas, Zitat, 3 bis 4 Tage Zeit, um auf seinen Friedensplan zu antworten.
Trump hatte den Friedensplan am Montag angekündigt. Er kam nach einem Treffen mit Israels Premierminister Benjamin Netanyahu im Weißen Haus zustande. Die Hamas war nicht involviert, wie der britische Guardian berichtet. In der Zwischenzeit gehen die Angriffe der israelischen Streitkräfte weiter. Gestern starben gemäß lokalen Spitälern 31 PalästinenserInnen. Trump hat bereits angekündigt, dass die USA Israel beim Krieg in Gaza unterstützen werde, sollte die Hamas den Friedensplan nicht unterzeichnen. Der Plan verlangt eine Entwaffnung der Hamas und schließt sie von jeder zukünftigen politischen Teilhabe aus. Eine Übergangsregierung würde von Trump selber geführt.
In den USA hat ein Bundesrichter die Abschiebepolitik gegenüber UnterstützerInnen der palästinensischen Bevölkerung für verfassungswidrig erklärt.
Sie verstoße gegen den ersten Verfassungszusatz zur Meinungsfreiheit. Darüber berichtet der Deutschlandfunk. Die Klage eingereicht hatten mehrere Universitätsverbände. Sie bezeichneten diese Abschiebungen als ideologisch motiviert. Die US-Regierung habe gezielt StudentInnen und WissenschaftlerInnen ins Visier genommen, die Israel kritisierten oder sich mit PalästinenserInnen solidarisierten. Das US-Heimatschutzministerium kritisierte die Gerichtsentscheidung und sprach von einer Verleumdung und Dämonisierung der Bundesstrafverfolgungsbehörden.
Wir bleiben in den USA, dort kommt die Verwaltung zum Stillstand.
Republikaner und Demokraten konnten sich im Haushaltsstreit nicht einigen. Nun ist die Frist abgelaufen. Darüber berichtet Euronews. Dies hat weitreichende Folgen für mehr als 2 Millionen Beamte im ganzen Land. Neue finanzielle Mittel gibt es erst nach einer Einigung. Zahlreiche Mitarbeitende sind zwangsbeurlaubt. Es betrifft die Bereiche der Verwaltung, die nicht als unverzichtbar gelten, wie die Verwaltung von Nationalparks bis hin zu Finanzaufsichtsbehörden. Bereiche wie die Sozialversicherung und das Militär werden weiter betrieben, doch die Löhne der Mitarbeitenden werden erst ausbezahlt, wenn der Kongress eine Einigung erzielen kann.
In die Schweiz. Die Gletscher sind im Jahr 2025 um 3% geschrumpft.
Der schneearme Winter kombiniert mit den Hitzewellen im Juni und August führten zum viertgrößten Schwund seit Messbeginn. Die Eismasse nahm damit in den letzten 10 Jahren um ein Viertel ab. Über die Bilanz des schweizerischen Gletschermessnetz berichtet Watson. Vor allem Gletscher unterhalb von 3000 Meter über dem Meer haben stark gelitten. Der Schnee aus dem Winter verschwand dort bis in den Gipfelbereich. Als Folge davon nahm die Eisdicke zum Beispiel von Claridenfirn, Glacier de la Pleine Morte oder dem Silvretta-Gletscher im Mittel um über 2 Meter ab.
Die Staatsanwaltschaft verlängert die Untersuchungshaft für einen ehemaligen Aargauer Politiker erneut, wie SRF berichtet.
Der vorherige SVP-Grossrat wurde im September 2023 wegen Verdachts auf sexuelle Handlungen mit Kindern verhaftet. Seither ist er in Untersuchungshaft. Diese werde nun auf total 30 Monate verlängert. Die Staatsanwaltschaft begründet dies mit der Gefahr, dass sonst Beweise vernichtet werden könnten. Die Dauer der Untersuchungshaft ist in der Schweiz unbeschränkt. Man könne die Haft verlängern, wenn die zu erwartende Haftstrafe länger sei als die angeordnete. U-Haft.
Und noch zu einer Mitteilung der Stadt Bern.
In der Stadt Bern wird für Samstag, den 11. Oktober, zu einer Pro-Palästina-Kundgebung aufgerufen. Die Stadt Bern bittet die OrganisatorInnen, mit ihr Kontakt aufzunehmen und ein Bewilligungsgesuch einzureichen. Denn bislang sei beim Polizeiinspektorat kein Gesuch eingegangen. Die Stadt Bern wünscht durch Absprachen die Meinungsäußerungsfreiheit wie auch die Interessen der Bevölkerung, des Gewerbes oder des öffentlichen Verkehrs berücksichtigen zu können.
Das war die Nachrichtenübersicht mit Redaktionsschluss um 10.45 Uhr, verantwortlich Ursi Grimm. Und noch die Wetteraussichten für die kommenden Tage in Bern. In der Nacht auf morgen Donnerstag fallen die Temperaturen auf um die 2 Grad. Es besteht Frostgefahr. Bei Höchstwerten von bis zu 13 Grad wird es morgen durchgehend sonnig. Der Freitag wird bedeckt bis zu 12 Grad. Das Wochenende beginnt teilweise sonnig bei bis zu 18 Grad. Am Samstagabend gibt es dann allerdings einzelne Regenschauer.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Seit einem Monat segelt die Global Sumut Flotilla in Richtung Gaza. Die Flotte, bestehend aus rund 40 Schiffen, will die israelische Seeblockade durchbrechen und Hilfsgüter nach Gaza bringen. Auf den Schiffen befinden sich unter anderem Seeleute, AktivistInnen, ÄrztInnen und JournalistInnen aus über 50 Ländern. Auch eine Delegation aus der Schweiz ist dabei, darunter die Bernerin Tabea Zaug. Sie segelt auf der Aurora mit. Ich konnte gestern Nachmittag mit Tabea Zaug sprechen und habe sie gefragt, wo sie sich zurzeit befindet.
Nachdem wir genau vor einem Monat, am 31. August, 2025 in Barcelona die Mission gestartet haben und in Tunis und in Sizilien die Flotte mit mehr Booten bereicherten, südlich von Kreta noch einmal Anker gelegen hatten, sind wir jetzt absolut im Endspurt, um unsere Mission zu erfüllen, nämlich Hilfsgüter, Nahrung, Babymilch und Hoffnung der Zivilbevölkerung in Gaza zu bringen, damit dieser Völkermord am palästinensischen Volk endlich beendet werden kann.
Sie befinden sich auf dem Endspurt, also die Reise dahin verlief ja nicht ganz vorfallsfrei. In der letzten Woche war zu vernehmen, dass die Flottilla von Drohnen angegriffen wurde. Wie haben Sie das erlebt?
Ja, wir haben in der Nacht vom 23. auf den 24. September Drohnenattacken erlitten. Insgesamt 13 Sprengkörper wurden auf einzelne Boote abgesetzt. Und das geschah zwischen 1 Uhr und 4 Uhr morgens. Das war eine prekäre Situation. Wir mussten im Bug des Bootes uns versammeln und startklar bleiben, um evakuiert zu werden. Und wir haben die Explosionen nicht gesehen, aber wir haben die Druckwellen gespürt und gehört, die Explosionen. Das war einschneidend. Wir haben ja auch schon in Tunis 2 Attacken erlitten durch Sprengkörper, die von Drohnen abgeworfen wurden. Und ja, es zeigt die Ernsthaftigkeit der Lage.
Die Lage ist ernst. Von außen betrachtet scheint die Lage auch recht angespannt. Wie ist die Stimmung denn bei Ihnen zurzeit?
Ich denke schon, dass wir als Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser Mission, dieser Global Smooth Flotilla, aber auch unsere Eltern, Freunde, Familien, zu Hause und alle Menschen, die unsere Mission verfolgen, großen Ernst an den Tag legen, eine große Ernsthaftigkeit, weil es ist eine ernste Sache. Es geht um den Völkermord am palästinensischen Volk im Gazastreifen und im Westjordanland und es geht darum, dass die Schweizer Medien zu wenig über dieses Thema berichten und zu wenig ausführlich. Und es geht darum, dass die Schweizer Regierung absolut nichts dagegen unternimmt, dass dieser Völkermord geschieht. Und das ist eine ernste Sache. Und es gilt, diese Missstände aufzudecken und zu verändern und etwas dagegen zu tun. Nichtsdestotrotz versuchen wir an Bord als Crew uns den Tag so zu gestalten, dass wir auch miteinander lachen und eine gute Stimmung an Bord pflegen. Und das kann ich so bestätigen, ist bei uns so der Fall.
Mehrere Länder haben ja nun Fregatten zur Begleitung der Flottilla geschickt. Was macht die Präsenz dieser Schiffe denn mit ihrem Sicherheitsgefühl?
Ja, was sehr erleichternd ist, ist auf jeden Fall, dass wir jetzt von Italien, Spanien, Griechenland und der Türkei Militärboote an die Seite gestellt bekommen haben. Diese Militärboote werden uns in der letzten Etappe dieser Mission begleiten und sie dienen unserem Schutz. Also wenn es noch einmal zu Attacken kommen würde, dann könnten die Militärboote uns als Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Global Smooth Flotilla bergen und ja, das ist eine tolle Sache. Aber was mich vor allem begeistert an dem Ganzen, ist, dass in diesen Ländern die Regierungen eigentlich auf den Druck der Zivilbevölkerung reagiert haben und etwas unternehmen mussten, um die Global Smooth Flotilla zu schützen, weil die Bevölkerungen in diesen Ländern für Palästina brennen und dafür brennen, dass der Genozid an dem palästinensischen Volk beendet wird. Und das ist eine wunderbare Sache.
Sie haben vorhin mal die Berichterstattung auch in der Schweiz angesprochen. Wie nehmen Sie grundsätzlich den Rückhalt für Ihre Mission in der Heimat wahr?
Ich persönlich habe das große Glück, dass meine Eltern hinter mir stehen und meinen Einsatz in dieser Mission unterstützen, mein Anliegen teilen. Und auch meine Freunde, die mich nicht immer nachvollziehen können, aber die hinter mir stehen und mir den Rücken stärken, das beflügelt mich. Das ist sehr schön. Ich glaube auch, dass die Romandie und das Tessin, dass die Bevölkerung in diesen Teilen der Schweiz für das palästinensische Volk brennt und dass die Bevölkerung ein Ende des Genozides sehen möchte, so schnell wie möglich. Und das lässt mich etwas enttäuscht über die Deutschschweiz, weil Israel hat seit dem 7. Oktober 2023 jede Stunde mindestens ein Kind getötet. Das ist ein ganzes Klassenzimmer pro Tag. Und dass der Aufschrei in der Bevölkerung der Schweiz nicht größer ist, als dass er ist, das enttäuscht mich.
Kommen wir zum Schluss. Die Mission nähert sich jetzt immer mehr der Küste Gazas und damit auch der Hochrisikozone. Wie sehen Sie den nächsten 24 Stunden entgegen?
Wir nähern uns jetzt schnell der Küste von Gaza und wir müssen ab sofort damit rechnen, dass Israel uns abfängt und in Gefangenschaft nimmt. Illegalerweise, Israel darf das nicht. Das ist gegen das Seerecht, gegen das internationale Recht, gegen die Wiedenkonvention und gegen die Genfer Konvention. Und Israel macht sich strafbar mit dieser Tat. Aber nichtsdestotrotz, wir müssen damit rechnen. Und wir haben uns auch verpflichtet, eine absolut gewaltfreie Mission zu sein. Also würden wir uns in dem Fall fügen. Und das würde folgenden Verlauf mit sich ziehen, dass wir nach einer Untersuchungshaft wieder in unsere Herkunftsländer zurückgesendet werden. Und ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass wir trotzdem einige von uns, vielleicht nicht alle, aber dass wir die Küste Gazas erreichen, um den Menschen im Gazastreifen ein Zeichen der Hoffnung zu geben und unsere Hilfsgüter und Medizin und Nahrung ihnen übergeben können.
Das war Tabea Zaug. Sie segelt als Teil der Global Sumut Flotilla auf der Aurora mit. Das Gespräch hat gestern Nachmittag stattgefunden. In der Zwischenzeit hat die Flotilla die Hochrisikozone erreicht. Bei Redaktionsschluss heute Morgen befanden sich die Schiffe noch auf Kurs. Sie wurden von der israelischen Armee noch nicht abgefangen. In einem Statement schreibt die Global Sumut Flotilla allerdings von Einschüchterungsaktionen durch die israelische Armee in den frühen Morgenstunden.
Radar Info. Kultur.
KI-generierte Kunst aus Japan gibt es ab morgen zu sehen in der Galerie Glab in Bern, Sarah Heinzmann berichtet.
Funkelnde Blumenbilder, traumartige Welten, knallende Farben – so sehen die Arbeiten von Saeko Ehera aus. Die Künstlerin verbindet KI mit generativer Kunst und verwandelt Erinnerungen an ihre Kindheit in visuelle Visionen.
Meine Inspiration kommt aus den Erinnerungen an meine Kindheit. Ich möchte eine Welt voller Kirakira erschaffen. Kirakira bedeutet funkeln.
So all my works are shining and sparkling.
Dieses Kirakira, dieses Funkeln, entstehe durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Für Saeko Ehera ist KI deshalb keine Bedrohung, sondern eine kreative Kollaborateurin, die ihre Bilder in neue, traumartige Dimensionen führt.
KI übernimmt die Teile, die ich selbst nicht umsetzen kann. Viele meiner Bilder zeigen Dinge, die ich alleine nicht erschaffen könnte.
Im Allgemeinen empfinde sie japanische KünstlerInnen als weniger zurückhaltend im Umgang mit künstlicher Intelligenz.
Wir sehen sie als Werkzeug oder als Mitgestalterin unserer Arbeiten.
Wie vielseitig diese Zusammenarbeit ausfallen kann, das zeigt die Ausstellung Luminous Utopia. Im Zentrum steht ein gewebtes Textil, das aus Fäden in 6 verschiedenen Farben ein schillerndes Blumenbild entstehen lässt, voller Kirakira.
Flower is the center of my inspiration.
Blumen stehen im Zentrum meiner Inspiration. Als Kind habe ich Bilderbücher über Blumen geliebt. Diese Motive sind tief in meinem Hintergrund verbunden.
It's deeply related with my background.
Gezeigt wird Luminous Utopia in der Galerie Glab, geführt von Jasmin Glab. Die Galerie zeigt ausschließlich Kunst von Frauen. Die Galerie leistet damit einen Beitrag zur weiblichen Kunstgeschichtsschreibung, so Glab.
Die Galerie Glab ist eine kommerzielle Galerie, also ich verkaufe Kunst und habe aber ein sehr striktes kuratorisches Konzept. Und zwar verkaufe ich nur Kunst von Frauen.
Wie eben die von Saeko Ehera.
Die Einzelausstellung Luminous Utopia feiert morgen Donnerstag ihre Eröffnung um 18 Uhr in der Galerie Glab. Die Ausstellung ist bis zum 18. Oktober, jeweils von Donnerstag bis Samstag, zwischen 12 und 18 Uhr öffentlich zu sehen.
Rabe Info.
In der indonesischen Hauptstadt Jakarta brannten Ende August mehrere öffentliche Gebäude. Die Proteste hatten bereits einige Tage angedauert, als am 28. August die Wut der Bevölkerung endgültig explodierte. Einen Monat später ist die Spannung in Jakarta immer noch spürbar, auch wenn die Proteste nicht mehr den Alltag prägen. Teil der Protestbewegung war auch die lokale Kunstszene. Was sie beschäftigt, zeigt die zeitgleich zu den Protesten veröffentlichte Online-Publikation Norient City Sounds. Wie Jakartas KünstlerInnen auf die Proteste in Indonesien blicken und welche Rolle sie dabei selber spielten, darüber spreche ich jetzt mit Rabe Info Kulturredaktorin Simon Keller. Simon, du konntest dich mit Gisela Swaragita unterhalten. Sie ist Kuratorin des Norient City Sounds Jakarta. Wie hat sie denn den 28. August erlebt?
Ja, Gisela Swaragita erzählte mir, dass sie sich an diesem Tag eigentlich in einem Zoom-Interview befand. Das funktionierte nicht, weil die Regierung die sozialen Medien eingeschränkt hatte, wie sie im Nachhinein feststellte. Das Ausmaß dieser Ausschreitungen war ihr zu diesem Zeitpunkt noch nicht bewusst.
I only know like later in that night that a person had died and some other people already, you know.
Erst später erfuhr sie, dass eine Person bei den Protesten gestorben war. Spät abends fuhr sie an diesem Tag mit ihrem Partner durch die Stadt, entlang der Schauplätze des Geschehens. Die Militär- und Polizeipräsenz war außergewöhnlich hoch.
And we saw like military presence everywhere. It was like very heavy.
Bei der getöteten Person handelt es sich um den 21-jährigen Afan Kuniawan. Er war dabei, Essen auszuliefern, als ihn ein Polizeiauto auf seinem Motorrad rammte. Es war der Moment, der die Situation richtig eskalieren ließ. Wie hat Gisela Swaragita die darauffolgenden Tage erlebt?
Sie erinnert sich, dass nach dem Tod von Kuniawan die Militärpräsenz zunahm. Zu Beginn der Proteste sei vor allem Polizei zu sehen gewesen. Doch nachdem sie einen Menschen umgebracht hatten, hatte die Regierung das Militär gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt.
So the thing is that the riot first started with the police and then after the police killed one guy, the government deployed the military to handle their own citizens. So it's very bad, right?
Gisela Swaragita nahm am Tag darauf auch an den Demonstrationen vor dem Polizeigebäude teil, doch dabei sei es relativ ruhig geblieben.
Die Proteste begannen, weil das Parlament eine Wohnzulage für die Abgeordneten beschlossen hatte. Dies, obschon die meisten IndonesierInnen mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Es war der sprichwörtliche Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Gibt es aber darüber hinaus noch weitere Faktoren, die zum Unmut beigetragen haben in der Bevölkerung?
Ja, neben den ökonomischen Problemen nennt Swaragita die Umweltzerstörung durch die Regierung und private Unternehmen. Sie bedrohen indigene Gemeinschaften. Die Auswirkungen der Klimakrise zeigen sich außerdem ganz real an Jakarta. Die Hauptstadt droht in den nächsten Jahrzehnten zu versinken.
It is non-debatable. Jakarta is sinking and we are not going to be here forever, probably in the next 10, 20 years. The place where I am now.
Der Ort, an dem Gisela Swaragita selbst derzeit lebt, sei in 20 Jahren wohl bereits ein Strand, sagt sie.
Sprechen wir noch genauer über die Kunst und KünstlerInnen in den Protesten. Welche Rolle haben sie gespielt?
Die KünstlerInnen in Gisela Swaragitas Umfeld, sie waren selbst dabei bei den Protesten.
They are always like very actively in social media spreading the awareness and also.
Sie haben Informationen zu den Demonstrationen in ihren unterschiedlichen AktivistInnenkreisen geteilt. Sie haben ihr engeres Umfeld sensibilisiert.
Whenever there's a protest, anyone who can, we go to the street and protest, and some just.
Einige leisteten medizinische Unterstützung. Für viele ist unabhängige Kunst bereits eine Form des Widerstands. Dieses Zitat aus einer filmischen Arbeit illustriert dies besonders gut.
In the city surrounded by concrete, noises and paid content, resistance is not always taking the form of vulgar display of violence, but also careful works that bloom towards the scene. Like flowering weed that blooms through the concrete.
In der Stadt, umgeben von Lärm und kommerziellen Inhalten, nehme Widerstand nicht immer die Gestalt von sichtbarer Gewalt an, sondern die von sorgfältigen Kunstwerken. Was ist darunter zu verstehen?
Dieses Video, aus dem dieses Zitat stammt, das entstand im Kontext der Online-Publikation Norient City Sounds zu Jakarta. Gisela Svaragita hat dieses Projekt kuratiert und ich habe mit ihr über die Bedeutung von Kunst als Form des politischen Widerstands gesprochen. Sie sieht es als Akt des Widerstands, eigene unabhängige Räume für Musik und Kunst zu schaffen. Damit kämpfe sie und ihre FreundInnen gegen eine stattfindende Kommerzialisierung von Kunst.
Das Norient City Sounds eröffnet viele Blickwinkel auf die Stadt Jakarta über die aktuellen Schlagzeilen hinaus. Hat sich dadurch auch Gisela Svaragitas Blick auf ihre eigene Stadt verändert?
Sie habe gelernt, dass es unmöglich sei, Jakarta als ein Ganzes abzubilden.
What I learned from doing this project is that it is impossible to represent Jakarta as a whole.
Das Projekt zeige Jakarta aus ihrer Perspektive und jener ihrer FreundInnen.
Jakarta, like, this is only Jakarta from my point of view. This is how I see it and this is how my friends see it from their point of view.
Und das ist auch die Perspektive einer queeren und unabhängigen Kunst- und Musikszene.
Vielen Dank, Simon, für die Einblicke in die Kunstszene Jakartas und ihre Rolle in der aktuellen Protestbewegung. Die Arbeiten zur Online-Publikation Norient City Sounds sind auf der Webseite von Norient zu finden. Links dazu gibt es auf unserer Website rabe.ch/info.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Und damit sind wir am Ende der Rabe Infosendung vom Mittwoch, 1. Oktober. Podcasts aller Infosendungen gibt es auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt's morgen wieder, wie immer, um 11. Anregungen, Kritik und Feedback nehmen wir gerne entgegen auf inforedaktion@rabe.ch. Beigetragen zum heutigen Info haben Ursi Grimm, Simon Keller und Sarah Heinzmann. Und für euch am Mikrofon ist der Noah Biuxi. Merci fürs Zuhören, macht's gut, heit schön und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Rabe-Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.